Ich bin Andres und was ich euch erzählen werde, verfolgt mich seit Jahren. Ich gehöre nicht zu denen, die an Verschwörungstheorien oder paranormale Dinge glauben, aber es gibt Momente im Leben, die einen alles überdenken lassen. Was mir passiert ist, war etwas, das ich niemals hätte finden dürfen. Aber irgendwie landete es durch reinen Zufall in meinen Händen. Oder zumindest will ich das glauben. Alles begann vor einigen Jahren, als ich beschloss, meinen Computer aufzurüsten. Ich baue ihn gerne aus gebrauchten Teilen zusammen und eines Tages fand ich einen Stand an einem Van, an dem alles Mögliche verkauft wurde, mit Sachen, die auf einer Decke auf dem Bürgersteig ausgebreitet lagen. Zwischen alten Monitoren und vergilbten Tastaturen entdeckte ich eine Festplatte, die meine Aufmerksamkeit erregte. Der Verkäufer sagte mir, sie stamme von einer Firma, die vor Jahren geschlossen hatte. Und da es keine Möglichkeit gab, den Zustand zu überprüfen, gab er sie mir fast geschenkt. Ich zögerte nicht und kaufte sie. Als ich nach Hause kam, schloss ich die Festplatte an in der Hoffnung, Informationen zu finden, die mir etwas über ihre Herkunft verraten würden. Anfangs waren nur langweilige Dateien darauf. Finanzdokumente, Mitarbeiterberichte, Fotos von langweiligen Meetings, das Übliche. Doch gerade als ich sie formatieren wollte, entdeckte ich einen versteckten Ordner namens Backup 1999. Meine Neugier war groß und ich öffnete ihn. Dort waren Dutzende Videos mit numerischen Namen, was mir seltsam vorkam. Ich öffnete das erste und das, was ich sah, ließ mich erstarren. Es war eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einer Art Verhörraum. Ein Mann war angekettet, weinte und wiederholte etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand. Plötzlich verzerrte sich das Bild und bevor ich reagieren konnte, sah ich eine Gestalt, die sich der Kamera näherte und etwas flüsterte, das ich nicht verstehen konnte. Danach kam ein sehr hoher Ton aus meinen Lautsprechern, der mich vom Stuhl aufspringen ließ. Ich dachte, es sei eine beschädigte Datei und öffnete ein weiteres Video, aber alle waren ähnlich. Menschen in dunklen Räumen, die seltsame Sätze murmelten, Schatten, die sich im Hintergrund bewegten. Einige Videos zeigten Koordinaten auf dem Bildschirm, also suchte ich sie aus Neugier in Google Maps, aber alle führten zu abgelegenen Orten, Gebäuden, die vor Jahren abgerissen wurden, und bewaldeten Gebieten ohne Einträge. Da wusste ich, dass das kein einfach verlorenes Archiv war. Ich versuchte es zu vergessen, doch ich konnte die Bilder nicht aus meinem Kopf bekommen. Ich konnte nicht schlafen und das ständige Ansehen der Videos mit ihren Hintergründen begann mein Leben zu verschlingen. Jedes Mal, wenn ich den Computer einschaltete, fühlte ich den Drang, die Videos zu überprüfen. Ich beschloss, etwas zu unternehmen. Ich packte die Festplatte in eine Box und ging zur Polizeistation. Ich erzählte ihnen, dass ich etwas Verdächtiges gefunden hatte und dass sie es untersuchen sollten. Die Beamten schauten mich skeptisch an, aber nahmen die Platte schließlich und notierten meine Daten. Tage später erhielt ich einen Anruf von einem Detektiv. Er fragte, wie ich die Festplatte bekommen hatte und ob ich mich an mehr über den Laden erinnern könnte, wo ich sie gekauft hatte. Ich sagte, ich hätte sie von einem Mann gekauft, der an einer Ecke Sachen aus seinem Van verkaufte. Aber als ich an einem anderen Tag zurückkehrte, um nach der Festplatte zu fragen, war sie verschwunden. Spurlos. Der Detektiv sagte nur, sie würden weiter ermitteln und riet mir, das Ganze zu vergessen. Aber ich konnte nicht. Ich war im Rätsel gefangen, suchte nach Informationen zu den Koordinaten, zu der Firma, der die Festplatte gehörte. Doch es gab nichts. Es war, als hätten sie nie existiert. Alles war gelöscht. Ich begann mich zu fragen, ob mehr hinter diesen Videos steckte. Etwas, das ich nicht hätte sehen dürfen. Das Schlimmste war, dass ich mich, obwohl ich die Festplatte nicht mehr hatte, immer noch mit einer schweren Last auf den Schultern fühlte. Alles, was ich mit eigenen Augen gesehen hatte, konnte ich nicht einfach vergessen. Monate vergingen und eines Tages versuchte ich, bei der Polizei wegen des Falls anzurufen. Man sagte mir, sie könnten keine Auskünfte geben, da es eine laufende Untersuchung sei. Das erschien mir seltsam, aber ich entschied mich, es ruhen zu lassen. Doch die Erleichterung kam nie. Bis heute, wann immer ich eine alte Aufnahme im Fernsehen oder im Internet sehe, denke ich an diese angeketteten Menschen, die unverständlichen Geräusche und das beklemmende Gefühl, dass jemand in diesen Aufnahmen Opfer sehr finsterer Taten gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehandelt habe, als ich die Festplatte abgegeben habe, aber irgendetwas sagt mir, dass manche Dinge besser begraben bleiben sollten, um meiner geistigen Gesundheit willen. Es war reiner Zufall, dass mir eines Tages während meines Studiums ein Kommilitone vorschlug, die Deep Web zu erkunden, um vielleicht Tipps zum Entspannen zu finden. Was ich nicht wusste war, dass genau diese Deep Web mein Fluchtweg werden würde. Die Anonymität gab mir einen Adrenalinkick, den ich nie zuvor erlebt hatte. Ich musste weitermachen und sehen, wohin es mich führen würde. Ich begann ganz unauffällig und suchte in einigen Diskussionsforen, die recht gewöhnlich waren. Doch ein Kommentar erregte meine Aufmerksamkeit. Er stand unter einem Beitrag von jemandem, der angeblich verletzt war und sich an einer anderen Person rächen wollte. Zwischen den üblichen Kommentaren, wie einen Auftragskiller zu engagieren oder Angebote, private Computer zu hacken, fiel einer besonders auf. Er lautete: Du kannst es mit einem von diesen versuchen, aber wenn du dich wirklich rächen willst, wenn du ihnen auf eine Weise wehtun willst, bei der sie wissen, dass du es warst, klick hier. Ich warte auf dich. Von Neugier getrieben, klickte ich auf den Link. Der Bildschirm wurde zuerst schwarz und gerade als ich die Hoffnung aufgeben wollte, bemerkte ich einen winzigen, fast nicht wahrnehmbaren Punkt, der in einer unteren Ecke des Bildschirms blinkte. Das war echt. Ich sah mir einige der veröffentlichten Nachrichten an. Sie reichten von Leuten, die anboten, jemanden umzubringen, bis hin zu anderen, die horrende Geldsummen zahlten, um Kinder ohne rechtliche Formalitäten zu adoptieren. In den folgenden 2 Wochen verbrachte ich jede Nacht Stunden damit, mich bis zu diesem Ort durchzuklicken. Anfangs antwortete ich auf die Nachrichten mit dummen Antworten, die wohl nur mich amüsierten. Doch weil ich mich anonym fühlte, gewann ich an Selbstvertrauen. Bald begann ich, auf einige der düstereren Nachrichten zu antworten. Und dann sah ich es. Einen Beitrag von einem Auftragskiller aus meiner Gegend, der Arbeit suchte. Ohne lange nachzudenken, schickte ich ihm eine Nachricht. Ich musste überprüfen, ob das echt war. Ich erfand eine Geschichte über meinen Nachbarn und einige Gerüchte, die über ihn kursierten, und schlug vor, er solle von der Straße entfernt werden. Der Typ brauchte eine Weile zum Antworten, aber anstatt auf die übliche Art zu antworten wie alle anderen, öffnete sich plötzlich allein das Notizprogramm meines Computers. Und ich beobachtete mit blankem Entsetzen, wie es anfing, von selbst zu schreiben. Irgendwie hatte er die Kontrolle über meinen Rechner übernommen und schrieb jetzt in einem völlig getrennten Programm, angeblich um seine Echtheit zu beweisen. Was auch immer der Grund war, es brachte mich zweifellos zum Fürchten. Von Panik gepackt, schaltete ich den Monitor aus und saß still da. Plötzlich ging der Monitor wieder an mit einer einfachen Nachricht im Notizblock. Bist du noch da? Willst du immer noch, dass ich es erledige? Mein Preis beträgt $5,000 für den ersten. Danach variiert er je nach Umständen. Ich starrte sprachlos auf den Bildschirm. Die nächste Nachricht ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich kann in weniger als einer Stunde an der Adresse sein. Ich bin nur ein paar Straßen entfernt. Ich hatte ihm noch nicht einmal die Adresse gegeben. Woher zum Teufel wusste er, wo ich war? Verzweifelt schrieb ich, dass ich meine Meinung ändern wolle, dass ich die Sache anders regeln wolle. Aber er bestand darauf und ignorierte mein Flehen mit einer simplen Nachricht. Wir sehen uns bald. Ich rannte zum Lichtschalter und tauchte mein Zimmer in Dunkelheit. Von dort aus schlich ich zum Fenster und zog die Vorhänge einen Spalt weit auf, um die Straße im Mondlicht zu beobachten. Ich konnte kaum atmen, aus Angst ein Geräusch zu machen. Nach einer Ewigkeit fuhr ein alter dunkler Pontiac in unsere Straße ein. Wir wohnen in einer Sackgasse, was bedeutet, dass jedes Auto hier selten ohne Zweck vorbeifährt. Das Auto fuhr lautlos und hielt nicht weiter als 3 Häuser von meinem entfernt, direkt vor dem Haus meines Nachbarn, dem vermeintlichen Ziel. Im Zimmer im Erdgeschoss hinten brannte Licht. Ich vermutete, dass jemand runtergekommen war, um etwas zu holen, ohne zu ahnen, wer auf der anderen Straßenseite wohnte. Im Gespräch mit dem Killer hatte ich das Haus nur vage beschrieben und erwähnt, dass es gegenüber von meinem lag. Ich hatte die 2 Jugendlichen, die dort lebten, nie beachtet, geschweige denn die Eltern, die eigentlich sehr nette Menschen waren. Was hatte ich getan? Ich riss mich aus meinem Strudel der Selbstmitleid, als sich die Tür des Pontiac öffnete und ein Mann herausstieg. Er trug dunkelgrüne Overalls, bedeckt mit etwas, das wie Schlamm aussah. Von meinem Fenster aus sprang mir das Herz bis zum Hals, als er den Kopf in meine Richtung drehte und mich einen Moment lang ansah, bevor er zum Haus meiner Nachbarn ging. Ungläubig sah ich zu, wie er das Haus betrat. Zu diesem Zeitpunkt war das Licht im hinteren Zimmer schon aus, gefolgt vom Treppenlicht, das schnell an- und ausging, während der Nachbar wohl ins Bett zurückkehrte. Im zweiten Stock ging Licht an, gefolgt von einem weiteren im dritten Schlafzimmer einige Sekunden später und schließlich wurde das Hauptschlafzimmer erleuchtet. Ich sah panische Schatten sich bewegen. Das Treppenlicht ging wieder an, dann das der Küche. Die Haustür öffnete sich und der verbleibende Jugendliche kroch heraus, blutüberströmt. Der Mann erschien an der Tür, während der Junge den Weg hinunterkroch. Er folgte nur wenige Schritte hinter ihm und genoss seine Qual. Mit einer schnellen Bewegung hörte das Leben des Jugendlichen auf. Der Mann blieb stehen und sah wieder in meine Richtung. Er zog ein Smartphone aus der Tasche und mein Computerbildschirm leuchtete erneut auf, zeigte eine neue Nachricht im Notizblock. Das Geld morgen oder ich komme dich danach besuchen. Ich hätte mich von der Deep Web fernhalten sollen. Hallo, ich bin Alex. Heute möchte ich euch etwas erzählen, das mir passiert ist, als ich in eine kleine Nachbarschaft in Illinois gezogen bin. Ein Ort, der auf den ersten Blick ruhig und perfekt schien, um neu anzufangen. Doch in der Dunkelheit dieses Ortes entdeckte ich etwas, das ich niemals vergessen werde. Ich war aus beruflichen Gründen von Texas hierher gezogen. Meine Eltern sind Mexikaner, aber ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren und bin dort aufgewachsen. Daher war ich es gewohnt, ohne große Probleme von Stadt zu Stadt zu ziehen. Die Firma, für die ich arbeitete, stellte mir eine kleine Wohnung in einem neuen Viertel zur Verfügung, wo gerade erst weitere Häuser gebaut wurden. Die meisten Häuser standen leer oder waren im Rohbau. Auf den ersten Blick schien der Ort perfekt. Ruhig, still, keine lästigen Nachbarn. Ganz anders als die Stadt, aus der ich kam. Die ersten Tage waren ziemlich normal. Ich richtete mich ein, erkundete ein wenig die Gegend und gewöhnte mich an die Routine meines neuen Jobs. Aber etwas fiel mir von Anfang an auf. Direkt vor meiner Wohnung war eine Baustelle, ohne Türen oder fertige Fenster, nur die Betonstruktur. Und jede Nacht, ohne Ausnahme, kam ein weißer Van. Es waren immer dieselben drei Männer. Sie parkten in der dunklen Einfahrt, stiegen schnell aus und verschwanden im Schatten. Manchmal blieben sie die ganze Nacht, manchmal nur ein paar Stunden. Merkwürdig war, dass sie nie das Licht anschalteten. Es gab keinen Lärm und seit meiner Ankunft wurde kein einziger Ziegelstein mehr gesetzt. Zuerst dachte ich, es wäre irgendeine Art von Wartung oder Überwachung. Ich schenkte dem keine Beachtung. Doch mit der Zeit wurde meine Neugier größer. Immer wenn ich den Van ankommen hörte, spähte ich aus dem Fenster. Ich sah nicht viel, die Dunkelheit machte es schwer, aber sie waren immer da, still, als warteten sie auf etwas. Eines Nachts änderte sich alles. Es war 3 Uhr morgens, als mich ein Schrei weckte. Ein herzzerreißender Schrei, der sich tief in die Brust bohrte. Ich sprang aus dem Bett und rannte zum Fenster. Im Halbdunkel sah ich etwas, das mich erstarren ließ. Eine Frau rannte barfuß aus der Baustelle, schwankte, als wäre sie verletzt. Sie schaffte kaum ein paar Schritte, bevor 2 der Männer sie einholten. Sie rangen mit ihr und innerhalb von Sekunden stach einer ihr etwas in den Hals. Die Frau brach sofort zusammen und sie zogen sie zurück ins Gebäude. Ich war wie gelähmt. Mein Verstand konnte nicht fassen, was ich gerade gesehen hatte. Erst dann reagierte ich und rief den Notruf 911 an. Mit zitternden Händen erzählte ich alles und bat sofort um Hilfe. Man sagte mir, sie würden eine Streife schicken, aber es dauerte fast 3 Stunden, bis sie kamen. Als die Polizisten schließlich den Ort untersuchten, fanden sie nichts. Alles war leer, keine Spur von der Frau, keine Anzeichen für kürzliche Aktivitäten. Sie fragten, ob ich getrunken oder Drogen genommen hätte. Ich hatte das Gefühl, sie glaubten mir nicht, aber ich wusste, was ich gesehen hatte, war real. Danach kehrte die Nachbarschaft zu ihrer seltsamen Ruhe zurück. Der Van tauchte mehrere Tage nicht mehr auf und ich begann sogar zu glauben, dass mein Geist mir einen Streich spielte. Doch eines Nachts, als ich den Vorfall fast vergessen hatte, kam der Van zurück. Diesmal beschloss ich, nicht tatenlos zuzusehen. Ich wartete, bis die 3 Männer ins Gebäude gingen und überquerte vorsichtig die Straße. Ich näherte mich einem der unfertigen Fenster und blickte hinein. Was ich dort sah, drehte mir den Magen um. Einer von ihnen hob ein Stück Bodenbelag an und offenbarte eine Metallklappe. Sie öffneten sie mühelos und verschwanden eine Treppe hinunter, die in einen Keller führte. Ich wartete ein paar Minuten, aber sie kamen nicht wieder heraus. Mein Herz schlug heftig. Ich rannte zurück in meine Wohnung und rief erneut die Polizei an. Diesmal mit Nachdruck wegen der Dringlichkeit. Minuten später kamen mehrere Streifenwagen. Die Polizisten stürmten die Baustelle und gingen in den Keller hinab. Was sie dort unten fanden, hatte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können. Der Keller war ein Filmset für Snufffilme. Es gab Lichter, Kameras, Metalltische und verrostete Käfige. Sie fanden Kisten voller Bänder mit Bildern, die zu verstörend sind, um sie hier zu beschreiben. Es gab Beweise, dass diese Männer Menschen entführten, Gräueltaten filmten und das Material in der Deep Web verkauften. Über 150 Bänder wurden gefunden, doch nur 10 Leichen konnten lokalisiert werden. Der Rest war in nahegelegenen Wäldern und auf brachliegenden Grundstücken entsorgt worden. Ich fühlte mich in dieser Nacht nie verletzlicher. Die Polizei dankte mir für die Meldung, doch ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie oft ich diese Männer gesehen hatte und nichts unternommen hatte. Ich fragte mich, wie viele Leben gerettet hätten werden können, wenn ich früher gehandelt hätte. Ich verließ den Ort so schnell ich konnte. Die Firma stimmte zu, mich zurück nach Texas zu versetzen, aber obwohl ich die Stadt wechselte, blieb dieses Ereignis in mir. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie viele andere Häuser oder Orte wie dieser existieren mögen, wie so etwas Schreckliches im Verborgenen geschehen kann, ohne dass jemand es bemerkt. Und es quält mich die Vorstellung, dass, obwohl ich entkommen konnte, andere nicht so viel Glück hatten. Die Welt ist dunkler, als wir denken. Und manchmal kann Neugier dich auf einen Weg führen, von dem du dir wünschst, ihn nie gegangen zu sein. Ich war nie jemand, der in Schwierigkeiten geriet. Ich war immer eher ruhig. Aber ich glaube, Neugier ist eine dieser Dinge, die uns dazu bringen, Dummheiten zu machen, die wir später bereuen. Mein Name ist David. Und was ich euch erzählen werde, ist etwas, das mir vor ein paar Jahren passiert ist. Und bis heute spüre ich noch die Folgen meiner schlechten Entscheidungen. Das ist keine Geistergeschichte. Und es geht auch nicht um Monster. Es ist schlimmer. Etwas Reales. Es war 2011, ich war 16 Jahre alt und wie jeder Teenager verbrachte ich viel Zeit im Internet. Ich mochte es, seltsame Dinge zu erkunden. Verschwörungstheorieforen, merkwürdige Videos und alles, was mir das Gefühl gab, etwas Verbotenes zu entdecken. So wurde ich zum ersten Mal auf die Deep Web aufmerksam. Man sagte, dort könne man Dinge finden, die man sich nicht mal vorstellen konnte, von geleakten Dokumenten bis hin zu weitaus düstereren Sachen. Es faszinierte mich. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst. Dennoch siegte die Neugier. Nachdem ich mehrere Anleitungen gelesen hatte, installierte ich den Tor-Browser und tauchte ein. Am Anfang fand ich nichts Ungewöhnliches, nur Foren, in denen Leute über bizarre Dinge redeten, seltsame Shops und viele Betrügereien. Doch dann, nach mehreren Stunden Suche, stieß ich auf eine Seite mit einem Namen, der meine Aufmerksamkeit weckte. Verlorene Akten. Sie versprach als gelöscht geltende geheime Dokumente von Regierungen und Konzernen. Ohne groß nachzudenken, lud ich ein komprimiertes Archiv herunter, das klassifiziert .zip hieß. Ich öffnete es in der Erwartung, verrückte Theorien zu finden, aber was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Beim Öffnen fand ich eine Reihe von Dokumenten, die wie verschlüsselte Berichte aussahen, doch darunter war eines mit einer klaren Nachricht. Du bist jetzt drin und wir auch. Zuerst dachte ich, es wäre ein Scherz, aber Sekunden später schaltete sich meine Webcam von selbst ein und der Bildschirm wurde schwarz mit einer einzigen Textzeile. Grüß uns, wir sehen dich. Ich verstand nichts mehr. Ein Kloß bildete sich in meinem Magen. In Panik trennte ich sofort das Internet und schaltete meinen Computer aus. Stundenlang durchsuchte ich meinen Rechner nach verdächtigen Dateien und trennte alle elektronischen Geräte in meinem Haus vom Strom. Nach vielen Stunden dachte ich, es sei nur ein kurzer Schreck gewesen. Aber das Schlimmste kam am nächsten Tag. Zunächst wirkte alles ganz normal am Morgen, bis ich versuchte, mich in mein E-Mail-Konto einzuloggen und feststellte, dass es wegen verdächtiger Aktivitäten gesperrt worden war. Ich kontaktierte den Support und konnte es zurückbekommen, aber da war eine Nachricht von einer seltsamen E-Mail-Adresse. Sie lautete: Wir wissen alles über dich. Und im Anhang war eine Liste mit den Namen meiner Familienmitglieder, ihren Adressen und sogar Fotos aus ihren sozialen Netzwerken. Die Angst, die ich in diesem Moment verspürte, wünsche ich niemandem. Ich schloss den Laptop und saß stundenlang schweigend da, wusste nicht, ob ich es jemandem erzählen oder einfach so tun sollte, als sei nichts geschehen. Doch die Mails hörten nicht auf, sie wurden immer verstörender. Sie schickten mir Fotos von mir aus Winkeln, die so wirkten, als seien sie direkt über meine Webcam aufgenommen worden. Die Nachrichten enthielten Dinge wie: Du hast Schulden bei uns, David. $5,000 oder deine Familie zahlt den Preis. Ich versuchte, meine Passwörter zu ändern, soziale Netzwerke zu schließen, aber nichts half. Sie waren immer noch da. Während ich mit einem Freund sprach, um ihn auf seltsame Inhalte in meinem Profil hinzuweisen, füllte sich der Chat plötzlich mit wirren Nachrichten, die nicht von mir stammten. Es war, als würde jemand für mich tippen. Ich fühlte mich in die Enge getrieben, begann mich in die Vorstellung zu verrennen, dass jemand jeden meiner Schritte überwachte. Ich hatte Angst, den Computer einzuschalten, aber gleichzeitig konnte ich nicht aufhören, in der Hoffnung, dass sich alles von selbst löste. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der ich versuchte zu schlafen, als mein Handy mehrere Benachrichtigungen nacheinander erhielt. Als ich nachsah, waren es Nachrichten von meinem eigenen E-Mail-Konto mit dem Betreff »Wir wissen, dass du noch da bist« und einem Anhang. Ich wagte es nicht, ihn zu öffnen, schaltete einfach das Handy aus und versuchte es zu ignorieren, aber die Angst ließ mich nicht schlafen. Ich begann, kleine Veränderungen in meiner Umgebung zu bemerken, die meine Paranoia noch verstärkten. Mein Computer schaltete sich mitten in der Nacht von allein ein. Benachrichtigungen über nicht autorisierte Abbuchungen von meinem Bankkonto, selbst mein Suchverlauf zeigte Dinge, die ich nie gesucht hatte. Meine Verzweiflung ging so weit, dass ich alle meine Geräte aussteckte und in eine Schublade legte. Aber jedes Mal, wenn ich mich an einem anderen Ort mit dem Internet verband, kamen die Mails wieder. Wochenlang war ich in einem Zustand ständiger Angst. Ich konnte es meinen Eltern nicht erzählen, weil ich Angst hatte, was sie denken würden, und weil es mir peinlich war, mich aus reiner Neugier in so etwas Gefährliches verstrickt zu haben. Schließlich fasste ich den Entschluss, meinen Computer vollständig zu formatieren. Ich dachte, das könnte helfen, wenn ich alles lösche. Verlieren sie vielleicht den Zugriff. Aber die Realität sah anders aus. Kaum hatte ich den Computer eingeschaltet, erhielt ich eine neue Nachricht. Letzte Warnung: Bezahle deine Schuld. Oder stell dich den Konsequenzen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich wusste, dass ich es nicht länger ignorieren konnte. Nach Wochen der Paranoia verschwand die Seite verlorene Akten aus der Deep Web. Ich versuchte noch mehrmals darauf zuzugreifen, aber bekam nur eine Fehlermeldung. Mein letzter Entschluss war, mein E-Mail-Konto zu schließen, alle sozialen Netzwerke zu löschen und meine Telefonnummer samt Gerät zu wechseln. Ich dachte, dass damit endlich alles vorbei sei. Eine Zeit lang mied ich soziale Netzwerke, vermied es, unbekannte Seiten zu besuchen, aber ich fühlte mich nie wirklich sicher. Ich richtete eine neue E-Mail-Adresse ein, aber jedes Mal, wenn ich eine Mail von einer unbekannten Adresse erhielt, verspürte ich sofort wieder diesen Knoten im Magen. Jahre später verspüre ich immer noch diese Paranoia, die Angst, dass jemand wieder meine gesamten Daten hat und mich verfolgt wie damals. Es ist zutiefst verstörend zu wissen, was jemand erreichen kann, nur mit einem einzigen Klick an der falschen Stelle. Jedes Mal, wenn ich einen Computer einschalte, kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass da jemand auf der anderen Seite des Bildschirms ist, der mich beobachtet, jeden meiner Schritte verfolgt, während ich das Internet nutze. Ich möchte dich warnen, dass ein Teil dessen, was du gleich hören wirst, äußerst verstörend und abscheulich ist. Höre auf eigene Gefahr. Die meisten Menschen glauben mir nicht, wenn ich ihnen diese Geschichte erzähle, aber ich versichere dir, dass alles, was ich berichten werde, zu 100 echt ist. Das war meine Erfahrung mit dem Dark Web. Die Geschichte ereignete sich vor etwa 8 Jahren. Ich surfte zum ersten Mal im Dark Web oder Deep Web, wie du es nennen möchtest. Ich hatte immer wieder von all den schlimmen Dingen gehört, die man dort finden konnte. Und genau das hatte mein Interesse geweckt. Mein Freund John war es, der mir vom Dark Web erzählt hatte. Er weckte meine Neugier, als er mir all die verrückten Dinge beschrieb, die man dort finden konnte. Ich erinnere mich, dass er sagte, man könne dort Auftragskiller finden und Leute, die fast alles hacken konnten, was man wollte, natürlich gegen Bezahlung. Sie bieten gewissermaßen einen Service an. Er meinte auch, dass man im Dark Web buchstäblich fast alles finden könne, was man sich nur vorstellen könne. Ich hatte all das noch nie selbst gesehen, aber John erzählte mir auch von einer Seite, auf der ausschließlich Videos von Menschen gezeigt wurden, die ermordet oder sexuell missbraucht wurden. Es gibt Dinge, die noch viel, viel schlimmer sind, ob du es glaubst oder nicht. Zum Glück habe ich so etwas nicht gesehen, aber ich glaube, ich bin beinahe Opfer von Entführung und Menschenhandel geworden. Ich surfte auf einer Seite, auf der illegale Drogen und Waffen verkauft wurden, die man mit Bitcoin kaufen konnte. Diese Website war verrückt. Sie hatten jede Art von Waffe, die man sich vorstellen konnte, von kleinen Messern bis hin zu einem verdammten Raketenwerfer. Ich war an diesen Dingen nicht wirklich interessiert. Ich schaute nur, weil es mich sehr faszinierte. Plötzlich fror mein Computer ein. Ich dachte mir nichts dabei und nahm an, es sei nur ein Zufall. Ich dachte nicht, dass jemand meinen Rechner gehackt hätte oder so etwas. Trotzdem startete ich meinen PC neu und ging wieder auf dieselbe Website. Ich erhielt eine Nachricht oder eine Pop-up-Benachrichtigung auf meinem Bildschirm, in der stand, ich solle die Seite verlassen, ich sei dort nicht willkommen. Ich dachte, das sei nur Spam oder irgendein Spinner oder ein Virus. Also surfte ich weiter. Nach ungefähr 30 Sekunden erschien eine weitere Nachricht auf meinem Bildschirm. Nur, dass es diesmal meine Adresse war. Ich erstarrte vor Angst. Ich weiß nicht wie lange, und mein Kiefer fiel mir herunter. Sofort schaltete ich meinen PC aus und begann tief durchzuatmen. Danach schwor ich mir, nie wieder ins Dark Web zu gehen. Ich hatte ehrlich nicht gewusst, wie gefährlich es wirklich war. Eine Woche später, als ich mich für den Tag fertig machte, ging ich raus, um die Post zu holen. Als ich am Ende meiner langen Einfahrt an der Straße den Briefkasten überprüfte, bemerkte ich jemanden, der mich aus der Ferne beobachtete. Es war mitten am Tag und trotzdem war es unheimlich. Ich lebe an einer Schotterstraße und alle Häuser liegen ziemlich weit auseinander. Ich schenkte der Person ein vorsichtiges Lächeln und winkte freundlich, bevor ich wieder hineinging. Zurück im Haus schaute ich aus dem Fenster meines Schlafzimmers und der Mann stand jetzt am Ende meiner Einfahrt, genau an der Stelle, wo ich vorher gestanden hatte, und starrte mich an. Dann winkte er und ging weiter. Es war extrem verstörend und ich war jetzt sehr nervös. Dann sortierte ich meine Post und stellte fest, dass mir jemand Unbekanntes etwas geschickt hatte. Ich öffnete es und was ich sah, war absolut erschreckend. Es waren Dutzende Fotos von mir bei den verschiedensten Aktivitäten. Einige davon zeigten mich in meinem eigenen Haus. Die meisten waren nachts aufgenommen worden. Es gab Fotos von mir beim Kochen, wie ich auf dem Sofa im Wohnzimmer saß, sogar Bilder von mir im Badezimmer, auf denen meine privaten Bereiche vergrößert zu sehen waren. Es gab Fotos von mir beim Autofahren, in einem Supermarkt, beim Einkaufen, was auch immer. Jemand hatte mich verfolgt. Ich geriet in Panik, wie es jeder normale Mensch tun würde, und sprach mit einigen Freunden darüber, was gerade passierte. Alle waren sich einig, dass ich die Polizei rufen sollte. Ich war keineswegs dagegen, aber ich war in einem so seltsamen mentalen Zustand und die Zeit verging einfach. Ehe ich mich versah, war es schon zu spät. Ich rief meinen Freund Matthew an, damit er vorbeikommt und Zeit mit mir verbringt, weil ich damals allein lebte. Es half mir, mich mit einem Freund in der Nähe etwas besser zu fühlen, angesichts der Situation, in der ich mich befand. Ich dachte, ich sei verrückt, weil ich nicht die Polizei gerufen hatte, aber ich wollte es einfach noch nicht tun. So sehr ich mich auch fürchtete, wusste ich, dass die Polizei nichts tun konnte. Ich wollte diesen Typen wirklich auf frischer Tat ertappen. Am nächsten Tag installierte ich Überwachungskameras rund um mein Haus. Ein paar Stunden später, gegen Mitternacht, schlief mein Freund und ich dämmerte halb in einem Liegesessel dahin, als ich plötzlich durch das laute Geräusch von zerbrechendem Glas an meinem Wohnzimmerfenster hochschreckte. Das versetzte uns beide sofort in einen Flucht- oder Kampfmodus. Instinktiv rannten wir zum Fenster und blickten hinaus, aber da war niemand zu sehen. In dem Moment wussten wir, dass wir die Polizei rufen mussten. Genau das taten wir auch. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden wahr, als die Polizisten ankamen und ich sah, dass sie nichts tun konnten. Ich gab so viele Details wie möglich über den Mann an, der mich damals bei der Post beunruhigt hatte, denn jeder Hinweis könnte helfen. Der Mann war natürlich längst verschwunden, bevor die Polizei eintraf, und er war in irgendeine Art schwarzem Ganzkörperanzug oder Kostüm gekleidet gewesen, sodass wir keine Chance hatten zu wissen, wie er aussah. Danach hielt ich mich überall auf, nur nicht in dem Haus, das ich gemietet hatte, bis ich endlich offiziell in eine neue Wohnung ziehen konnte. Mehr konnte ich mir damals nicht leisten. Ich bin mir wirklich sicher, dass ich sonst gestorben wäre. Seitdem habe ich unzählige Horrorgeschichten über das Dark Web und verrückte Entführungsszenarien gehört und ich habe mir geschworen, nach dieser Erfahrung nie wieder im Dark Web herumzuschnüffeln. Ich bin Fachkrankenschwester in einer kleinen Klinik im Süden von Milwaukee, nicht weit vom Allen Bradley Uhrturm entfernt. Unser Wartezimmer ist immer überfüllt, die Stühle passen nicht zusammen und der Getränkeautomat ist ständig kaputt. Die meisten unserer Patientinnen und Patienten haben keine Versicherung. Einige sind ohne Papiere und andere sind einfach Menschen, die durchs Raster fallen, leben von Gehalt zu Gehalt und wenn sie sich zwischen Insulin oder Miete entscheiden müssen, wählen sie die Miete. Ich begann Insulin über das Darknet zu bestellen, weil ich verzweifelt war, nicht weil ich leichtsinnig war. Brian, einer unserer Techniker, erwähnte es zuerst. Er zeigte mir die Seite auf seinem Handy, eine Union-Adresse mit einem Logo einer Comic-Spritze und einer Suchleiste. Er sagte, sein Cousin in Kenosha habe sie benutzt, um seiner Großmutter Insulin zu besorgen, als sie durch das Raster der Medicare-Versorgung gefallen war. »Ist ja nicht gefälscht«, sagte er. »Ist dasselbe, nur aus dem Graumarkt.« Graumarkt, nicht schwarz, nicht weiß, nur moralisch unscharf. So rechtfertigte ich es mir. Beim ersten Mal bestellte ich 3 Fläschchen. Sie kamen in einem kleinen weißen Karton, eingeschweißt in Vakuumplastik, ohne Etiketten, ohne Quittungen. Sie sahen gut aus, identisch mit denen, die wir früher von unserem Anbieter bekamen, bevor die Preise stiegen. Wir fingen an, sie stillschweigend zu benutzen. Wir sagten den Patientinnen und Patienten, es sei ein Muster, was nicht ganz gelogen war. Sie dankten uns, als wären wir Heilige. Ein Mann weinte. Er sagte, wir hätten ihm den Fuß gerettet. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Im 4. Monat bestellte ich schon regelmäßig, vielleicht 12 Fläschchen alle 3 Wochen. Wir bewahrten sie im Kühlschrank der Klinik auf, unter einem Tablett, das mit einem Papiertuch bedeckt war, auf dem Spende stand. Ich führte Aufzeichnungen, notierte die Chargennummern, stellte sicher, dass sie gleich nach Ankunft gekühlt wurden. Ich glaubte, dass ich Menschen half. Ich glaube das immer noch. Aber dann kam die letzte Lieferung. Anders. Es war Anfang Februar, eisige Kälte, die Gehwege mit Salz bedeckt, die Dachrinnen eingefroren. Ich kam früh an diesem Morgen, gegen 6 Uhr, in der Hoffnung, Patientenakten vorzubereiten, bevor die ersten eintrafen. Die Klinik war still, dunkel. Nur das Brummen des Getränkeautomaten im Flur war zu hören. Ich fand die Schachtel auf meinem Schreibtisch. Derselbe gepolsterte Umschlag, kein Absender. Ich öffnete ihn und mir wurde schlecht. Jedes Fläschchen war in durchsichtigen Kunststoff gewickelt, aber die Verschlüsse waren mit rotem Klebeband versiegelt, dem mit großem Aufdruck Federal Evidence. Kein Etikett, sondern echtes Beweismittelband. Außerdem waren da kleine weiße Etiketten, auf denen in fetten Buchstaben stand DEA Case File 7021C. Jedes Fläschchen hatte eine eigene Nummer. Ich dachte, es sei ein Fehler, vielleicht habe jemand alte Bestände neu verpackt. Ich griff zum Handy und rief Brian an. Keine Antwort. Ich schickte ihm ein Foto des Bands mit nur einem Wort. WTF. Keine Reaktion. Ich blieb einfach stehen, vielleicht eine ganze Minute, und versuchte zu überlegen. Ich hätte sie wegwerfen können, so tun, als wäre das Paket nie angekommen. Aber was, wenn es verfolgt wurde? Was, wenn jemand die Lieferung überwachte? Ich starrte noch auf die Fläschchen, als ich die Schläge an der Hintertür der Klinik hörte. 3 langsame Schläge, dann 2 schnelle. Ich erstarrte. Nur das Personal benutzte diesen Eingang. Ich schlich durch den Flur und blickte durch das Milchglas. Draußen stand ein Mann. Dicke Carhartt-Jacke, Jeans, keine Handschuhe. Er sah aus wie ein Lieferant bis auf das Ohrstück, so eines, wie es FBI-Agenten in Serien tragen. Ich zog mich zurück und schaltete das Licht im Flur aus. Dann hörte ich ein lautes Klopfen an der Vordertür. Jemand hämmerte dagegen, nicht freundlich. Weitere Schläge, Rufe. Ich lief nach vorn, gerade als die Tür aufgestoßen wurde. 4 Personen stürmten hinein, in Jeans und Jacken, alle in Zivil. Einer zeigte blitzschnell einen Ausweis, So schnell, dass ich nicht erkennen konnte, von welcher Behörde er war. Vielleicht FBI, vielleicht DEA. »Hände, wo wir sie sehen können!« schrien sie. Ich wich zurück, die Hände gehoben. Ich konnte nicht sprechen. Mein Herz schlug so laut, ich dachte, es würde explodieren. Eine Frau trat vor, kurzes schwarzes Haar, hartes Gesicht. »Sind Sie Caitlin Mars?« »Ja«, flüsterte ich. »Treten Sie vom Schreibtisch zurück, langsam.« Sie bewegten sich, als hätten sie das schon 100 Mal getan. Einer ging direkt zum Kühlschrank. Ein anderer durchsuchte Schubladen, blätterte durch Patientenakten. Die Frau, die das Kommando führte, trat an die Fläschchen auf meinem Schreibtisch heran und sah sie an, als hätte sie gerade die rauchende Waffe gefunden. Endlich fand ich meine Stimme wieder. »Ich wusste es nicht. Ich dachte, das seien Überschüsse.« Sie hob die Hand. »Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden.« Dieser Satz brach etwas in mir. Ich ließ mich auf den nächstgelegenen Stuhl fallen. Meine Hände zitterten. Sie legten mir Handschellen an mitten im Flur der Klinik, während die Neonröhren flackerten und der Geruch von abgestandenem Kaffee in der Luft hing. Einer der Beamten telefonierte, nannte meinen Namen und meine Adresse, bestätigte etwas. Es vergingen fast 2 Stunden, bis mir jemand erklärte, was überhaupt los war. Offenbar war der Anbieter, den ich genutzt hatte, die Onion-Seite seit fast einem Jahr, eine verdeckte Bundesoperation. Eine Fake-Apotheke im Darknet, von verdeckten Ermittlern eingerichtet, um Käufer und Verkäufer auf dem Schwarzmarkt zu überführen. Die meisten, die kleine Mengen für den Eigenbedarf gekauft hatten, bekamen einen Warnbrief. Aber medizinisches Fachpersonal, das große Mengen bestellte, das war Verteilung, das bedeutete Absicht. Ich sagte kein Wort ohne Anwalt. Sie hielten mich 6 Stunden lang in einer Zelle im Bundesgebäude in der East Wisconsin Avenue fest, bevor ich gegen Kaution freikam. Meine Lizenz wurde vorläufig suspendiert, eine Untersuchung lief. Ich musste mein Handy abgeben, meinen Laptop, sogar Schlüssel zur Klinik. Brians Wohnung wurde am nächsten Tag durchsucht. Sie fanden Krypto-Wallets, Wegwerf-Handys, Verpackungsmaterial. Er hatte das Insulin eigenständig weiterverkauft, die Preise erhöht und an andere Kliniken verkauft. Ich wusste davon nichts. Vielleicht hätte ich es wissen müssen. Vielleicht war ich naiv. Aber sie nutzten seine Aktivitäten, um den Fall gegen mich zu stärken, sagten, ich sei Komplizin. Die Untersuchung zog sich über Monate hin. Ich engagierte einen Anwalt für medizinisches Berufsrecht. Jede Woche ein neues Treffen, ein neues Formular, ein neues Magengeschwür. Sie durchforsteten jede Patientenakte, jede E-Mail. Eines Tages kam ich auf dem Weg zum Gericht an der Klinik vorbei und sah, dass die Fenster mit Papier abgedeckt waren. Auf unbestimmte Zeit geschlossen. Aber ich musste nicht ins Gefängnis. Das überrascht die Leute. Ich glaube, die Staatsanwälte sahen die Wahrheit, dass ich nicht versuchte, Geld zu machen, dass ich glaubte, vielleicht naiv Menschen beim Überleben zu helfen. Sie boten mir einen Deal an. 5 Jahre Bewährung, verpflichtende Ethikschulungen, 2000 Stunden gemeinnützige Arbeit und die offizielle Abgabe meiner Lizenz. Jetzt arbeite ich in einem Callcenter. Versicherungsansprüche. Es ist langweilig, der Kaffee ist noch schlimmer, aber ich schlafe besser, mehr oder weniger. Manchmal träume ich immer noch von der Klinik, dem Wartezimmer mit dem abgewetzten Linoleum, dem Zischen des alten Heizkörpers, dem Blick der Menschen, wenn ich ihnen das kleine weiße Tütchen mit ihrem Insulin reichte, als würde ich sie retten. Was mir am meisten im Gedächtnis blieb, waren nicht die Handschellen, nicht die Gerichtstermine, nicht einmal der Geruch dieser Fläschchen an dem Tag, als sie mit dem Beweismittelband ankamen. Es war die Stille an diesem letzten Morgen in der Klinik, vor dem Klopfen an der Hintertür, bevor alles zusammenbrach. Es gab einen kurzen Moment, in dem sich die Welt ruhig anfühlte, als würde ich etwas Gutes tun, etwas Notwendiges. Und jetzt, wenn ich morgens im Auto sitze, bevor die Arbeit beginnt und die Sonne über der Interstate 94 aufgeht, denke ich an diese Stille zurück. Und frage mich, wie viele andere Krankenschwestern da draußen wohl noch versuchen, Menschen zu retten, auf die einzige Weise, die ihnen bleibt. Ich hatte nie geplant, damit Geld zu verdienen, zumindest nicht am Anfang. Das ganze Red Room-Ding fing als Witz an. Es war in den Winterferien meines 2. Studienjahres und alle, die ich kannte, waren entweder zu Hause, oder irgendwo im Süden bewusstlos. Ich war in Athens, Ohio, gefangen, überlebte mit einem Teilzeitjob an einer 24-Stunden-Tankstelle in der East State Street und kämpfte gegen diese Art von Langeweile, die dich dumme Sachen machen lässt. Das Internet war für mich immer nur Hintergrundrauschen, Reddit, TikTok, ein paar Discord-Server. Aber in jenem Winter stolperte ich in eine seltsame Ecke des Webs, eine kleine, aber besessene Community von Livestreams. Sie nannten sich Observer. Sie wollten keine plötzlichen Schreckmomente oder falsche Schreie. Sie wollten Realismus. Ein Streamer erforschte verlassene Krankenhäuser um 2 Uhr morgens. Ein anderer kroch unter verfallene Häuser und ließ sein Mikrofon die ganze Nacht an. Es war stiller, intimer Horror. Und je langweiliger es war, desto mehr gefiel es ihnen. Es fühlte sich echter an. Also startete ich meinen eigenen Kanal, nur zum Spaß. Ich nannte ihn Below the Exit Sign. Kitschig, ich weiß. Ich benutzte mein iPhone, stellte es auf einen kaputten Küchentimer und streifte durch halb eingestürzte Lagerhallen am Stadtrand, flüsterte Beschreibungen und klopfte mit einem Metallstrohhalm gegen die Wanne, um Effekt zu erzeugen. Anfangs schauten 8 Leute zu, dann 20, und eines Nachts waren über 200 im Chat, füllten ihn mit Herzen, Emojis und Keep Going, als wäre ich eine Art Content-Messias. Dann kam das Geld. Nicht viel, aber genug, um bei der Tankstelle aufzuhören. Da fing ich an, mich mehr anzustrengen. Gefährlichere Orte, riskantere Eingänge. Einmal kletterte ich auf den letzten Stock einer alten Studentenverbindung, die nach einem von einer Meth-Labor verursachten Brand geschlossen wurde. Eine andere Nacht kroch ich durch einen kaputten Lüftungsschacht unter dem alten psychiatrischen Zentrum von Athens, das heute zum Ridges-Komplex der Uni gehört. Dieser Stream hatte über 1000 Live-Zuschauer. Die Leute liebten es, aber sie wollten mehr. Sie wollen immer mehr. Ein Nutzer namens Near Zero Signal fing an, aggressiv zu spenden. $50, 75, einmal sogar 100. Seine Nachrichten waren immer kryptisch, Sachen wie »Schließ die Augen und zähle bis 30« oder »Geh dorthin, wo noch Wärme ist«. Ein anderes Mal schrieb er »Die echten Red Rooms sind nicht online, sie sind hinter dir«. Ich lachte. Die meisten meiner Follower waren LARPer, intensive Studenten oder gelangweilte Creepies im Keller. Ich dachte, das gehört zum Spiel. Dann begannen die seltsamen Dinge. Es war Mitte Februar. In Athen war in jener Woche viel Schnee gefallen. Weiche, nasse Haufen türmten sich gegen die Türen der Wohnheime. Der Campus war tot. Ich saß in meinem Einzelzimmer im Bramley Hall, 5. Stock, mit Blick auf den Parkplatz. Nichts Besonderes. Einzelbett, zerkratzter Schreibtisch, ein lauter Heizlüfter, der nie funktionierte. Mein Mitbewohner war im vorherigen Semester ausgezogen und niemand hatte das Bett neu vergeben. Also hatte ich den Raum für mich allein. An diesem Abend ging ich nicht raus, es war zu kalt. Ich startete nur den Stream von drinnen, schwenkte die Kamera durchs Zimmer und machte Witze über Geister im Lüftungssystem. Die Leute waren sehr aktiv im Chat, viel mehr als sonst. Jemand schrieb, »Near Zero Signal, du bist heute Nacht nicht allein.« Ich antwortete, »Lol.« Okay. Dann postete ein anderer Nutzer meine Adresse. Voller Name des Wohnheims, Zimmernummer, Stockwerk, Ventcrawl 882, Bramley 5C, Wette, das. Mehr Leute folgten mit Variationen. Einige falsch, aber ein paar hatten es genau richtig. Das war nicht mehr lustig. Ich beendete den Stream, stellte ihn auf Privat, schaltete den Chat aus. Minuten später klopfte jemand an die Tür. Es war kein normaler Klopfer, nicht dieses Yo Bro, das andere Studenten machen. Es war sanft, absichtlich. 4 kurze Klopfzeichen, dann Stille. Ich reagierte nicht. Sie klopften wieder. Dieselbe Abfolge. Ich sah durch den Türspion. Niemand da. Das Flurlicht flackerte wie immer, summte leise, warf Schatten, die keinen Sinn ergaben. Ich ließ die Tür zu, machte das Licht aus und wartete. Das Klopfen kam nicht zurück, aber am nächsten Morgen lag ein gepolsterter Umschlag vor meiner Tür auf dem Boden. Ohne Absender, ohne Etikett. Nur meine Zimmernummer mit schwarzem Marker geschrieben. Drin war ein einfaches Dietrich-Set. Nicht die billigen von eBay, sondern saubere, professionelle, wie man sie in einer Beweismitteltasche sieht. Ich meldete es der Campuspolizei. Sie füllten ein Formular aus, fragten, ob ich mir einen Scherz machte, um Content zu generieren. Dann sagten sie, ich solle die Werkzeuge wegwerfen und Bescheid geben, falls es wieder passiert. Und es passierte wieder. 2 Tage später. Diesmal waren im Umschlag Handschuhe und eine Stirnlampe. In dieser Nacht wieder klopfen. Dieselbe Abfolge. Ich schlief nicht. Ich hörte auf zu streamen, löschte den Kanal, deaktivierte meinen Discord. Aber sie hörten nicht auf. Jeden Morgen kamen Pakete, ein Brecheisen, ein USB-Stick, Bolzenschneider. Den letzten öffnete ich nicht. Ich sah ihn nur an, da lag er auf dem Boden der Gemeinschaftsräume. Dick, schwer, fest mit Isolierband umwickelt. Ich sah weiter durch den Türspion, beobachtete den Flur. Jeder, der vorbeiging, sah falsch aus. Sehr langsam, sehr still. Als würden sie nicht wirklich gehen, sondern warten. Ich lieh mir das Auto eines Freundes und fuhr 3 Stunden nach Cleveland. Ich blieb bei meiner Mutter. Ich erzählte ihr nichts, sagte, ich sei krank. Sie bot mir weiter Suppe an. Ich schlief immer noch nicht, aber sie wussten es. 2 Nächte später checkte ich meine Post. Das Personal, nicht das vom Kanal. Nur einmal. Ich weiß nicht mal, warum ich es tat. Es gab eine Nachricht. Betreff: Warum hast du das Licht ausgemacht? Der Text war nur ein Foto. Es war von draußen vor dem Fenster meines Schlafzimmers aufgenommen worden. Mein echtes Zimmer. 5. Stock. Das Licht war aus, aber auf dem Foto stand ich im Fenster. Nur war ich seit Tagen nicht dort gewesen. Ich starrte mehr als 1 Stunde auf das Foto und versuchte mich zu überzeugen, dass es alt war. Vielleicht von einem früheren Stream. Aber mein Haar war anders, kürzer. Und ich trug einen Kapuzenpullover, den ich erst vor 2 Wochen gekauft hatte. Das war nicht ich auf dem Foto. Nicht wirklich. Aber es war. Ich ging am nächsten Tag zurück. Ich konnte es nicht erklären. Nicht einmal mir selbst. Ich wusste nur, dass ich das Zimmer sehen musste. Der Campus fühlte sich seltsam an, als wären die Straßen leicht verschoben, die Winkel verzogen. Bramley Hall stand noch da. Grau, hässlich, gleichgültig. Die Lichter im 5. Stock aus. Ich benutzte meinen Studentenausweis zum Reingehen. Nichts hatte sich verändert. Meine Sachen waren noch da. Das Fenster verschlossen. Der Heizlüfter summte weiterhin nutzlos. Aber dann sah ich den Schrank. Er war nicht offen. Nicht ganz. Nur falsch. Als hätte jemand ihn zu langsam geöffnet und wieder geschlossen. Als hinge eine Tür anders, nachdem sie berührt wurde. Ich ging näher ran. Öffnete ihn. Nichts. Nur meine Kleidung, ein paar Schuhe, staubige Kartons. Aber die Kartons waren falsch. Sie waren bewegt worden, umgeordnet. Und als ich einen anhob, sah ich, dass das Klebeband abgelöst und wieder festgeklebt worden war. Ich öffnete sie nicht. Ich sah den Inhalt nicht an. Stattdessen ging ich, verschloss die Tür, ging direkt zur Rezeption und bat um Zimmerwechsel. Ich sagte, ich würde belästigt, keine weiteren Details. Das Mädchen am Empfang zuckte nicht mal mit der Wimper. 1 Woche später zog ich in eine kleine Einheit auf der Rückseite von James Hall. Kein Mitbewohner. 3. Stock. Keine Pakete. Kein Klopfen. Keine weiteren Fotos. Ich hörte auf zu streamen. Löschte jede Spur. Jetzt bin ich komplett draußen. Kein Reddit, kein Instagram, kein Twitch. Nur ich, ein paar Lehrbücher und ein Schloss an meiner Tür, das ich alle 3 Wochen wechsle. Manchmal bekomme ich noch Mails von zufälligen Adressen. Ohne Betreff. Nur kurze Clips. Eine Tür, die knarrend aufgeht, ein Atem in der Dunkelheit, mein Name geflüstert zwischen statischem Rauschen. Ich antworte nicht. Ich höre nur zu. Denn jetzt weiß ich, was es heißt, ausgelockt zu sein. Es heißt, du siehst den Red Room nicht mehr. Du bist er. Es begann in der Hauptfiliale der Boston Public Library, am Copley Square, der großen mit den steinernen Löwen und den Wandgemälden, so ein Ort, der nach Leder und Staub riecht, selbst in den klimatisierten Räumen. Es war ein Dienstagmorgen, kurz nach 10 Uhr. Ein grauer Himmel lag über der Glaskuppel des Innenhoflesesaals und es waren nur wenige Leute da. Ein paar Studenten, einige Rentner, das übliche Flüstern von Stimmen und Schritte auf dem Marmor. Ich war vorbereitet gekommen. Ein kleines schwarzes Notizbuch, eine Canon DSLR in meiner Tasche und ein winziges Aufnahmegerät, das an der Innentasche meines Mantels befestigt war. Das Übliche für jemanden wie mich, freie investigative Journalistin, hauptsächlich für Geschichten, die Technologie und Regierung verbinden, mit Sitz in Dorchester. Ich hatte Artikel über Überwachungsverträge des Mass-DOT geschrieben, diese undurchsichtigen Ausschreibungen für private Drohnen in Plymouth. Nie groß genug, um nationale Aufmerksamkeit zu erregen, aber groß genug, damit mein Name in den richtigen oder falschen E-Mail-Verteilern kursierte. Der Kontakt hatte sich 2 Wochen zuvor gemeldet. Eine anonyme Proton-Mail ohne echte Unterschrift. Aber die Details stimmten mit Hinweisen überein, denen ich seit über einem Jahr folgte. Vertragsnamen, Personal IDs, Versandlisten von Verteidigungsunterauftragnehmern in Lell, Dinge, die nicht öffentlich waren. Die Mail endete mit einer Bitte. Treffen Sie sich mit mir in Boston, 15. April, BPL Hauptfiliale, Lesesaal, 10 Uhr. Kommen Sie allein. Also war ich da. Ich suchte mir einen Platz nahe der Fenster in der Bates Hall, unter einer der bronzenen Lampen mit grünem Schirm. Ich hatte keinen Laptop dabei, nur das Notizbuch, einen Kugelschreiber und eine Tasse Kaffee, die ich vom Duncan gegenüber mitgebracht hatte. Ich wartete. 10 Uhr kam und ging, dann 10.15 Uhr. Ich beobachtete jede Person, die hereinkam. Einen jungen Schwarzen mit Rucksack und großen Kopfhörern, eine Frau mittleren Alters in Anzughose, die an einem Exemplar von The Economist festhielt, einen älteren Mann mit einer Red Sox Jacke, der schien, als würde er einschlafen, bevor er sich setzte. Niemand schaute mich an. Niemand gab ein Zeichen. Um 10.30 Uhr begann ich dieses Kribbeln im Nacken zu spüren. Diese 6. Sinne, die man entwickelt, wenn man jahrelang in versiegelten Dokumenten wühlt und FUI-Ja-Anfragen verloren gehen sieht. Langsam packte ich zusammen und ging zur Haupthalle. Ich warf einen Blick auf die Sicherheitsleute neben den Drehkreuzen. Sie sahen mich nicht an, zumindest nicht in dem Moment. Draußen zog ich mein Telefon heraus, um dem Kontakt über die verschlüsselte App zu schreiben. Doch bevor ich tippen konnte, griff mich jemand am Ellbogen. Ich drehte mich um. 2 Männer in dunkler Kleidung. Keine Uniform, keine Polizisten. Einer war weiß, etwa 30, militärischer Körperbau. Der andere Latino, vielleicht Anfang 40, glatt rasiert und ruhig. Kopfhörer, die sich spiralig hinter dem Ohr wandten. »Miss Keen?«, fragte der Weiße. »Wer fragt?«, erwiderte ich. Er antwortete nicht. Nur ein Nicken zu seinem Begleiter, der einen plastifizierten Ausweis aus seinem Mantel zog. Kein Regierungsausweis, kein Siegel, kein Agenturname, nur ein blaues Dreieck und einige Seriennummern. »Wir brauchen Sie. Nur eine kurze Informationssitzung. Es geht um Ihre Quelle.« Mir wurde übel. »Welche Quelle?« »Jetzt, Frau.« Ich sah mich um. Ein Dutzend Menschen gingen an den gewölbten Bibliothekstüren vorbei. Niemand sah uns an. Sie führten mich nicht grob, aber bestimmt in Richtung Boylston. Ein schwarzer Van ohne Kennzeichen stand am Bordstein. Ich sah keine Nummernschilder. »Das ist illegal«, sagte ich. »Nicht unter NDA. Zuständigkeit, Frau. Sie wurden markiert.« Sie öffneten die Seitentür. Das Innere war mit schwarzem Netz ausgekleidet und roch nach Industriereiniger. Keine Fenster im hinteren Teil. Ich hätte weglaufen sollen. Ich hätte schreien sollen. Aber Angst macht seltsame Dinge. Sie lässt dich zweifeln. Sie lässt dich hoffen, dass jemand eingreift, dass das nicht so ist, wie es scheint. Ich stieg ein. Die Tür schloss sich hinter mir. Keine Sitze, nur eine an der Wand festgeschraubte Bank und eine kleine Kamera in einer Ecke. Als der Van anfing zu fahren, versuchte ich, mein Telefon zu erreichen, aber kein Empfang. Die Wände blockierten wohl das Signal. Der weiße Mann, der sich als Kleene vorstellte, setzte sich mir gegenüber. Der andere blieb vorne sitzen. »Wo ist die Person, die mich treffen sollte?«, fragte ich. »Wurde abgefangen«, antwortete Kleene. »Abgefangen?« Der Sicherheitsfreigabelevel ihrer Quelle war viel höher als ihrer. Sie hat mehrere interne Firewalls verletzt, als sie sie kontaktierte. Das macht sie zur Variablen. Ich starrte ihn an. »Für welche Behörde arbeiten Sie?« Er antwortete nicht. »Wohin fahren wir?« Auch keine Antwort. Nach etwa 20 Minuten verließen wir die Autobahn und fuhren in einen scheinbaren Gewerbepark in Braintree. Diese namenlosen Abschnitte mit niedrigen Betongebäuden, nummerierten Türen und ohne Beschilderung. Wir fuhren in eine Bucht zwischen 2 geschlossenen Rolltoren. Drinnen war es kalt. Man brachte mich in einen kleinen Raum mit einer Deckenüberwachungskamera und einem Metalltisch. Keine Handschellen oder Ketten, nichts offen Bedrohliches, aber die Stille, die Sterilität, das war schlimmer. Ich setzte mich. Kleene blieb am Türrahmen stehen. Der andere Mann sprach endlich: Wir werden Ihnen einige Fragen stellen. Sie sind noch nicht verhaftet, aber wenn Sie nicht kooperieren, eskalieren wir, verstehen Sie? Ich will meinen Anwalt. Er lächelte. Das ist keine juristische Angelegenheit. Es geht um nationale Sicherheit. Dieser Satz traf mich hart. Ich hatte ihn einmal gesehen, in einem Memo eines Auftragnehmers der Hanscom Air Force Base. Ein Politikdokument über Protokolle zur diskreten Neutralisierung. Was wollen Sie? Fragte ich. Die Fragen begannen einfach. Wie lange hatten Sie Kontakt zur Quelle? Was hat sie Ihnen noch gegeben? Haben Sie Kopien gemacht? Etwas in die Cloud hochgeladen? Ich log. Ich sagte, ich hätte nur die erste Nachricht 2 Tage zuvor erhalten. Sie sei vage gewesen, ich hätte sie nicht geteilt. Sie glaubten mir nicht, bestanden aber nicht weiter nach. Noch nicht. Nach etwa 1 Stunde ließen sie mich allein im Raum. Das Licht wurde leicht gedimmt, nicht dramatisch, nur genug, um dein Zeitgefühl zu stören. Keine Fenster, keine Uhr, kein Geräusch außer dem leisen Klick des Kameralinsenfokus. Ich weiß nicht, wie lange ich dort war. Vielleicht 2 Stunden, vielleicht 6. Sie kamen zurück. Diesmal mit einem Tablet. Kleene hielt es und tippte auf den Bildschirm. Das ist die heutige Gesichtserkennung in der Hauptbibliothek. Ich war es, wie ich durch den Marmorbogen ging. Wir haben einen Echtzeitscan gemacht, sagte er. Sie tauchen als markiert in 4 verschiedenen Bedrohungsdatenbanken auf. Das haben wir nicht entschieden. Das sind automatische Machine Learning Klassifizierer, basierend auf ihren Kommunikationen, ihren Veröffentlichungen, ihrer Nähe zu bekannten Dissidenten. Ich bin Journalistin. Er neigte das Tablet. Sie sind ein Knotenpunkt. Dieses Wort fror mich ein, als wäre ich nur ein Punkt in einem Diagramm, eine Schnittstelle zwischen Datenströmen. Sie zeigten mir weitere Bilder. Verschwommene, niedrig aufgelöste Aufnahmen von mir bei Protesten, öffentlichen Anhörungen, Presseveranstaltungen, zusammengeschnitten mit anderen Personen, Leuten, die ich nicht kannte. Sie denken, sie verfolgen Geschichten, sagte der zweite Mann. Aber eigentlich vektorisieren sie. Sie zeichnen sensible Muster nach. Das macht sie gefährlich. Sie drohten nicht direkt. Mussten sie nicht. Die Botschaft war klar. Wenn ich nicht aufhörte, wenn ich nicht still verschwand, gäbe es Konsequenzen. Sie gaben mir ein Formular zum Unterschreiben. Eine Geheimhaltungsvereinbarung. Lang, juristisch, aber ohne Agenturkopf. Nur die Initialen NCA oben. Ich unterschrieb nicht. Ich weiß nicht, ob sie das erwartet hatten. Aber nach ein paar Momenten des Schweigens tauschten sie einen Blick und dann nickte Kleene. Niedrige Priorität. Lassen Sie sie gehen. Sie brachten mich zurück nach Boston, setzten mich fast 8 Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt am Hafen ab. Es war bereits Nacht. Mein Telefon hatte Akku, aber immer noch kein Empfang. Als ich mich schließlich mit einem öffentlichen WLAN verband, hatte ich mehr als 60 ungelesene Nachrichten. Die Hälfte war Spam. Der Rest von Leuten, die ich nicht kannte. Wegwerf-Accounts. Selbst zerstört. Ich ging nach Hause, zog die Festplatten aus meinem Rechner und sicherte alles in verschlüsseltem Speicher. Dann buchte ich 1 Woche in den Berkshires. Kein Handynetz. Nur Bäume und der kalte Aprilwind. Ich weiß nicht, wer sie waren. Regierungsnahe. Privatwirtschaftsnahe. Wahrscheinlich beides. So läuft es heute. Die Grenzen verschwimmen, bis du nicht mehr weißt, ob der, der dich mit der Kamera anvisiert, Militär oder Freelancer ist. Aber ich habe eines gelernt. Es ist ihnen egal, ob du weißt. Ihnen geht es darum, ob du verbindest. Das war es, was sie erschreckte, dass ich Linien zog. Das Gesamtbild sah. Ich habe das Notizbuch noch. Ich habe die Mails noch. Und ich bin noch hier. Es begann mit einer Anzeige auf Craigslist. Nicht einmal so eine dubiose, die man in dunklen Foren der Dark Web findet. Nur eine einfache, schlecht formulierte Anzeige in einem Forum, das ich manchmal besuche. Ein leicht gebrauchtes, leistungsstarkes Laptop. Fast unbenutzt. $150, nur Barzahlung. Der Typ sagte, er wohne in Pflugerville, nördlich von Austin. Und ich dachte, wenn es ein Reinfall wäre, würde ich zumindest nicht viel verlieren. Ich hatte 3 Jahre lang als freiberuflicher Programmierer gearbeitet. Hauptsächlich Webscraping oder Backend-Kram. Nichts Besonderes. Nicht einmal etwas, das es wert wäre, erzählt zu werden. Aber mein ThinkPad starb langsam. Es brauchte immer länger zum Hochfahren, überhitzte im Leerlauf. Ich konnte es mir nicht leisten, einen Kunden mitten im Projekt zu verlieren. Der Typ traf mich an einer Valero-Tankstelle an der FM 685 und irgendetwas an ihm machte mir keine gute Stimmung. Er war zu ruhig, zu gelassen. Anfang 30, dunkle Haut, ohne Akzent, aber er zog selbst bei 90 Grad Hitze seine Kapuzenjacke nicht aus. Er übergab mir das Laptop, eingewickelt in einen alten Kopfkissenbezug, als wäre es zerbrechlich. Ein Dell XPS, neuer als erwartet, schneller Prozessor, SSD, guter Arbeitsspeicher. Als ich fragte, warum er es so billig verkaufte, zuckte er nur mit den Schultern und sagte, »Ich habe noch eins. Dieses hat einen komischen BIOS-Bug, aber es funktioniert.« Dann stieg er in seinen staubigen Corolla und fuhr los, bevor ich antworten konnte. Ich schaltete das Laptop im Auto an, um sicherzugehen, dass es nicht kaputt war. Es war in Ordnung, saubere Windows-Installation, nichts Verdächtiges. Ich dachte, ich würde es zu Hause sowieso neu aufsetzen. Das tat ich nicht. Das war mein erster Fehler. Ich sagte mir, ich würde es später machen, nachdem ich eine React-App für einen Kunden in San Antonio migriert hatte. Ich installierte ein paar Tools, VS Code, Git, Postman, verband mein Google-Konto, um Dateien aus dem Drive zu holen. Es lief wie ein Traum, ohne Verzögerungen oder Abstürze. Ich benutzte es den ganzen Tag und die ganze Nacht, 3 Tage hintereinander, bis ich etwas Merkwürdiges bemerkte. Mein Gmail-Konto erhielt eine Anmeldebenachrichtigung aus Taiwan, dann eine aus Argentinien. Die 2-Faktor-Authentifizierung funktionierte nicht mehr. Ich wurde ausgesperrt. Ich dachte, es läge an einem bösartigen Plugin oder einer Erweiterung. Ich startete alles neu, löschte Cookies, deinstallierte sogar Chrome. Doch dann sah ich, dass jemand auf mein Slack-Konto zugegriffen hatte. Und dann auf mein GitHub. Die Repositories waren unberührt, aber jemand hatte sie geklont. In der AWS-Konsole wurden unter Abrechnung 2 neue Benutzer angelegt. Einer namens temp011 und ein anderer Backup-SVC. Ich geriet in Panik und zog das Ethernet-Kabel raus. Ich nutzte noch eine Kabelverbindung, weil das WLAN-Modul Probleme hatte. Ich schaltete das Laptop aus, entfernte den Akku. Die Haut auf meiner Kopfhaut spannte sich, mein Kiefer verkrampfte sich. Den nächsten Tag verbrachte ich damit, den Quellcode zu analysieren, meine eigenen Gewohnheiten, jeden verdammten Ort, an dem ich etwas offen gelassen haben könnte. Ich benutzte nie dieselben Passwörter. Ich hatte einen Passwort-Tresor. Für alles gab es 2-Faktor-Authentifizierung. In der Nacht erhielt ich die erste Nachricht. Über Signal. Ein neuer Kontakt ohne Profilbild, ohne Namen, nur eine Nummer mit mexikanischer Landesvorwahl. Wir haben deine Zugangsdaten. Alle. Dann ein Link zu Pastebin. Ich zögerte nur 1 Sekunde, bevor ich ihn öffnete. Die Datei listete jeden Dienst auf, den ich nutzte. Amazon, Dropbox, LinkedIn, GitHub, Gmail mit den jeweiligen Passwörtern. Nicht nur die aktuellen, sondern auch ältere Versionen. Alle korrekt. Einige, die ich seit Jahren nicht mehr benutzt hatte. Und es gab Notizen, meine Sicherheitsfragen, IP-Logs, sogar Daten des lokalen Rechners. Die nächste Nachricht kam Sekunden später. Du hast 48 Stunden, 3 Aufgaben zu erfüllen, sonst wird das Datenleck öffentlich. Ich starrte auf den Bildschirm. Der Absender schickte eine ZIP-Datei. Darin Screenshots, Dutzende, aufgenommen in zufälligen Intervallen während der letzten 72 Stunden. Die meisten zeigten Code-Editoren oder Posteingänge, aber einige zeigten mich an meinem Schreibtisch, kaum sichtbar im Monitorreflex. Es fühlte sich nicht real an, bis ich ein Bild sah, auf dem ich eine Schüssel Mac and Cheese aß, ohne Hemd, mit einer Hand tippend. Die Webcam meines Laptops war immer abgeklebt, aber sie brauchten sie nicht. Die Spiegelungen reichten. Mein eigener Bildschirm verriet mich. Die Anweisungen waren einfach, wie Drohungen oft sind. 1. Datenbankdateien des Austin Water Service über einen offenen Port überschreiben. 2. Ein Credential Stuffing Script gegen die Central Texas Credit Union ausführen. 3. einen gefälschten Schwachstellenbericht an CISA senden, um ihr Ticketsystem zu überlasten. Alles rückverfolgbar. Alles sehr illegal. Und sie wollten Beweise. Screenshots, Logs, Ergebnisse an eine Proton-Mail-Adresse mit einem bestimmten Betreff schicken. Empfang bestätigen. Ich antwortete nicht. Stattdessen schaltete ich alle Geräte in meiner Wohnung aus, zog das Modem vom Netz, schnappte mir mein Handy und lief 2 Blocks zu einem Whataburger. Es war nach Mitternacht. Ich bestellte Pommes, auf die ich keinen Appetit hatte, und verband mich mit dem Guest-WLAN. Ich erstellte ein neues Proton-Mail-Konto, kontaktierte einen Freund, mit dem ich seit Monaten nicht gesprochen hatte. Darren, ein ehemaliger Kollege, jetzt Cybersecurity-Experte bei einer Firma in Seattle. Ich schickte ihm den Pastebin-Link, die ZIP-Datei und die Aufgabenliste. Ich bat um Hilfe. Er antwortete in 10 Minuten. Du bist auf Firmware-Ebene kompromittiert. Das BIOS wurde umgeschrieben. Es zeichnet Tastatureingaben auf, bevor das Betriebssystem startet. So haben sie Zugang zum Tresor bekommen. Wahrscheinlich rotieren sie IPs und benutzen deinen eigenen Rechner als Proxy. Du musst das Gerät loswerden. Aber zuerst finde die Seriennummer des Motherboards. Ich werde sie verfolgen. Sie war in einer Systemdatei versteckt. Ich musste das Laptop wieder anschalten. Ich zog Handschuhe an. Vielleicht war ich paranoid, aber ich fühlte mich beobachtet. Ich fand die Nummer, schickte sie ihm, schaltete das Gerät dann für immer aus und wickelte es in Alufolie, eine Art improvisierter Schutz gegen EMP. Ich warf es in einen Container hinter einem HEB an der Burnett Road. Meine Hände zitterten die ganze Zeit. Darren rief 2 Stunden später an. Ich habe die Quelle gefunden, sagte er. In Laredo gibt es ein Labor, das recycelte Laptops von Schulen und Firmen verkauft, aber einige werden abgefangen, umgeschrieben und wiederverkauft. Dein Modell wurde letzten Monat in einem Forum namens Black Silicon gemeldet. Wer steckt dahinter? Fragte ich. Keine Ahnung. Könnte ein Nebengeschäft eines Kartells oder unabhängige Akteure sein. Sie löschen ihre Logs schnell. Aber du bist nicht das einzige Ziel. Was soll ich tun? Es gab eine Pause. Du hast 2 Optionen. Erstens, du gehst zum FBI, gibst alles preis und hoffst, dass sie dich nicht für das belangen, was sie dich haben tun lassen. Ich habe nichts getan. Das spielt keine Rolle. Du hast auf den Pastebin zugegriffen, die ZIP geöffnet, interagiert. Was ist die andere Option? Du gibst falsche Daten, manipulierte Ergebnisse, Verzögerungen. Ich simuliere Antworten aus einer sicheren Umgebung. Es sieht lange genug echt aus, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Aber du musst schnell handeln und so viel wie möglich offline bleiben. Die nächsten 36 Stunden waren chaotisch. Darren baute gefälschte Nachbildungen jedes Zielsystems, simulierte Oberflächen, synthetische Logs, realistische Zeitstempel. Ich nutzte sie, um Ergebnisse zu erzeugen, die die Erpresser nicht anzweifelten. Alles lief über ein temporäres Laptop, das ich bar bei Best Buy gekauft hatte, nur benutzt in öffentlichen Netzwerken. Tankstellen, Busbahnhöfe, überall, wo es ungesichertes WLAN gab. In 47. Stunde schickte ich die Bestätigungsmail. Sie antworteten in 2 Minuten. Gute Arbeit. Halte die Verbindung offen. Du bist jetzt ein Asset. Ich antwortete nicht. Darren hatte die VM der Nachbildungen schon gelöscht und den Proxy abgeschaltet. Ich ging in ein Motel 6 in Buda und zerbrach das temporäre Laptop in der Badewanne mit einem Bügeleisen. In jener Nacht fuhr ich nach Norden, schlief in meinem Auto nahe Temple. Am nächsten Tag fuhr ich weiter bis Oklahoma. Das Seltsamste ist, dass sie nie zu mir kamen. Wirklich. Niemand stand vor meiner Tür. Keine Festnahmen, keine 2. Erpressungsrunde. Aber ich weiß, dass sie mich weiterhin beobachten. Man entfernt sich nicht einfach so von solchen Leuten. Der BIOS-Payload, den sie nutzten, war kein Amateurscript. Er war darauf ausgelegt, zu verschwinden, sobald man versuchte, ihn zu verfolgen. Das bedeutet Infrastruktur. Das bedeutet Geld. 3 Monate sind vergangen. Ich benutze keine Computer mehr, zumindest nicht wirklich. Ich nehme Programmierjobs nur noch bar von Leuten an, denen ich vertraue, und liefere sie persönlich auf verschlüsselten USB-Sticks ab. Kein Mail, kein GitHub, keine Cloud. Manchmal, wenn ich eine Tankstelle oder ein Café betrete, spüre ich es. Als ob ein unsichtbarer Faden an mir zöge, der sich spannt, als würde man mich sofort wieder reinziehen, wenn ich nachlasse. Aber ich lebe, Das ist mehr, als ich über viele Typen sagen kann, die glaubten, schlau genug zu sein, das System zu schlagen.